Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hierzulande ist der US-Präsident Donald Trump spätestens ja auch seit letzter Woche eher bekannt als Elefant im Porzellanladen. Regelmäßig sorgt er für neue Schlagzeilen. Und selten, muss man sagen, sind die positiv. Wie wirkt Trump aber eigentlich auf die Bürger seines eigenen Landes? 4 Monate jetzt nach Amtsantritt. Unser Redaktionsleiter Markus Engert ist mit dem International Visitor Leadership Program des US-Außenministeriums die vergangenen 3 Wochen durch die USA gereist. Quasi auch ein kleiner Staatsbesuch. Die Gelegenheit hat er genutzt, jedenfalls um sich umzusehen und umzuhören und herauszufinden, wie die Amerikaner ihren Präsidenten selbst sehen. Markus ist gerade eben und noch ein bisschen mit Jetlag und belegter Stimme bei mir im Studio. Hallo Markus.
Ja, hallo, guten Tag. Staatsbesuch ist Liebe. Danke.
Wie sehen die Amerikaner denn ihren Präsidenten? Was waren da deine Erfahrungen?
Also als kleine Bemerkung methodischer Natur von weg, wir haben leider keine Trump-Supporter getroffen. Also wir haben es versucht, wirklich hart, aber irgendwie ging es nicht. Die verstecken sich gut. Es hieß, wir müssen in den Walmart gehen und auch da wollte irgendwie keiner so richtig mit uns reden. Aber das, was wir gesehen haben, und das ist ja mindestens die Hälfte des Landes, die nach Umfragen so tickt, ist, auch wenn die Zustimmungsraten unter denen, die den Mann gewählt haben, wohl hochgehen oder unter den Republikanern, die sind wohl zufrieden mit dem Mann, aber wenn man das gesamte Land betrachtet, dann gehen die Zustimmungsraten wirklich nach unten. Es hatte kein US-Präsident seit 1950 nach 100 Tagen so eine niedrige Zustimmungsrate wie Trump, die ist jetzt irgendwie bei 42%, also deutlich unter der Hälfte. Obama hatte, glaube ich, 63 oder sowas nach 100 Tagen. Und wenn man jetzt mal hinter die Zahlen schaut, dann ist es so, dass das war wirklich eindrücklich. Die allermeisten der Leute, die wir getroffen haben, haben sich proaktiv von sich aus für ihren Präsidenten entschuldigt.
Das also, ist so krass. Ja, ich finde das wirklich krass.
Das ist wirklich bemerkenswert. Es fielen ganz oft solche Sätze wie, als man dann so beim Verabschieden war, ganz oft sowas wie, und wenn ihr dann nach Hause kommt, nach Deutschland, dann sagt bitte allen, dass wir nicht alle so sind und dass die meisten Amerikaner das auch nicht gut finden. Also das war ganz eindrücklich. Ganz viele Menschen haben auch so Sachen gesagt, wie ich mache Nachrichtenpause oder ich gucke nur noch einmal die Woche in die Zeitung oder ich hoffe morgens, wenn ich aufwache, eindringlich, dass er nichts getwittert hat. Also auch solche, solche Entfernungsäußerungen sozusagen und die Haltung, wir warten halt jetzt einfach, bis es vorbei ist und gucken am Ende und hoffen, dass es nicht ganz so teuer wird, die war total weit verbreitet. Also alles in allem kaum Wut, irgendwie nicht Ärger oder so oder Frust, sondern eher so eine Art Lethargie oder so ein bisschen fast Gelähmtheit oder so.
Ja, aber das ist auch eine schlimme Form von Politikverdrossenheit.
Schon auch, ja. Aber es ist nicht sowas wie Angst oder Wut. Es ist einfach so, und wir können es nicht ändern und hoffen, es wird nicht ganz so schlimm am Ende.
Was immer es ist, also wie auch immer man das jetzt psychologisch definieren wollte, hat das denn unmittelbar Einflüsse jetzt?
Also wir waren eine Weile in Washington zum Beispiel und die Taxifahrer in Washington berichten, dass ihre Buchungen oder ihre Fahrten, die sie haben, deutlich runtergegangen sind. Einer, der Privatstatistik führt, meinte, die Fahrten mit Touristen seien für ihn persönlich um -50% eingebrochen, seitdem Trump da im Amt ist. Das ist natürlich nicht statistisch valide, aber es haben alle Taxifahrer irgendwie gesagt. Stichwort Hotelzimmer. Jeden Frühjahr ist in Washington D.C. die Frühjahrstagung von Weltbank und Währungsfonds. Da sind nie Hotelzimmer zu kriegen, nie in der Stadt. Seit Jahren oder Jahrzehnten nie, keine Ahnung. In diesem Jahr erstmals, ich glaube, ein Drittel oder so der Zimmer verfügbar gewesen. Emirates, die größte Airline der Welt, hat ihre Flüge in die USA deutlich nach unten gestrichen. Es heißt ungefähr um die Hälfte der Anzahl. Das sind natürlich jetzt auch Länder, die sozusagen unter den Muslimbämmen fallen, aber auch das ist ein Befund. Und wenn man sich jetzt mal so die ganzen Behörden oder Bundesministerien anguckt oder die Stellen, die sozusagen an der Bundesregierung, wenn man so will, in den USA dranhängen, die alle haben keinen Kurs, die haben keine Kursansage, die wissen nicht, in welche Richtung das geht. Die fahren alle mit angezogener Handbremse seit, naja, wenn man so will, einem halben Jahr, wenn man jetzt den Vorwahlkampf sozusagen noch mit reinrechnet. Und in allen Fällen liegt das wirklich daran, dass sie nicht wissen, in welche Richtung das geht. Die können sich auch nicht verbindlich äußern. Die wissen auch nicht, ob die Arbeit, die sie heute machen, morgen noch unter die neu ausgerufene Richtlinie irgendwie passt, ob sie alles wegschmeißen können. Und es ist nicht so einfach, die Leute zu kündigen, wenn sie im Staatsdienst sind. Aber möchtest du Klimaforschung machen unter einem Klimaleugner oder irgendwie Datenschutz mit der EU verhandeln und übermorgen heißt es, Datenschutz gilt jetzt nur noch für Amerikaner oder, also man weiß nicht so richtig, was als nächstes kommt und selbst wenn man irgendwie seinen Job behält, weiß ich nicht, es gibt ganz viele Übersetzer zum Beispiel für arabische oder muslimische Staaten, man weiß nicht so richtig, ob die morgen oder übermorgen noch gebraucht werden. Da ist eine ganze Regierungshauptstadt sozusagen mit angezogener Handbremse unterwegs und das ist schon was, was sich, glaube ich, auch mittelfristig in den Kassen auswirken wird.
Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Also man hört ja sogar aus dem Weißen Haus selbst, dass der White House Staff wegen der Unvorhersehbarkeit von Donald Trump von einem Tag auf den nächsten einfach nicht weiß, ob das, was angesagt ist, immer noch das Gleiche ist. Heißt das denn aber auch, dass jetzt mal jenseits dieser Regierungskreise auch die USA ein Land sind, das nicht so richtig hinter der Führung stehen kann, weil man einfach nicht weiß, was die morgen sagt.
Das kann man so sagen, glaube ich. Und das ist auch gar nicht so neu. Also, dass das jetzt irgendwie so eine Art gespaltenes Land ist, das weiß man ja jetzt schon eine Weile. Ne? Wenn wir jetzt aber so, wir bleiben mal in Washington. Wenn man aus Washington raus ist, da interessiert sich kaum noch einer so wahnsinnig dafür, was jetzt in dieser Hauptstadt passiert. Weil das, wir sehen immer den Präsidenten, ne, in den Nachrichten und das Weiße Haus und die berühmte Treppe und sowas. Aber das Leben der Leute in den USA, das wird viel, viel mehr von ihrem eigenen Staat, in dem sie sind, und von dem Gouverneur und von ihrem Lokal- und Regionalparlament sozusagen bestimmt, gar nicht so sehr von Washington. Die Bundesebene bestimmt da wenig, welche Steuern du zahlst, welche Gesetze für dich gelten, ob es bei dir die Todesstrafe gibt, was deine Polizei darf oder nicht darf. Und so. Das sind alles, Bundesstaatengesetzgebung, gar nicht Bundesgesetzgebung. Das ist die Nummer eins. Also was in Washington passiert, ist den meisten Amerikanern ein bisschen egal. Trump findet man nicht toll, aber es ist halt Washington, weit weg, hat mit dem Alltag nichts zu tun. Zweitens, dass dieses Land länger schon gespalten ist in so diese ultrakonservativen, ultrarechten und in diese liberalen, offeneren Menschen, das wissen wir ja jetzt auch schon, aber diese liberaleren, offeneren Menschen, das ist bei uns auch oft ein bisschen hinten runtergefallen, die standen ja auch gar nicht unbedingt alle hinter Clinton. Das sind jetzt nie alles Clinton-Supporter und deswegen automatisch unbedingt eins zu eins Trump-Feinde. Wir hatten ein paar Treffen mit so Aktivisten zum Beispiel oder so, auch Anwälten, die sich so für Privatsphäre einsetzen oder Informationsfreiheit, die dann zum Beispiel sagten, eine Präsidentin Clinton wäre für unser alltägliches Arbeiten womöglich sogar noch viel schlimmer geworden. Trump ist ein komischer Typ und vielleicht auch nicht ganz helle, aber schlimm im Sinne von für unsere Arbeit wäre Clinton vielleicht schlimmer gewesen. Und drittens, wer in den Staatsdienst geht oder Beamter wird, bei uns in Deutschland ist das ja so ein ziemliches sicherer Hafen. Ne? Ist auch okay bezahlt und man geht dahin, weil man weiß, ich kann da nicht gekündigt werden, mein Gehalt steigt automatisch, die Altersversicherung ist irgendwie alles in Butter. In den USA ist das gar nicht so attraktiv, in den Staatsdienst zu gehen. Wenn wir jetzt nun mal zum Beispiel bei den Juristen bleiben, ne? Will man in Deutschland Richter werden, braucht man ein Prädikatsexamen. Man muss zum Besten seines Jahrgangs gehören. Wenn man in den USA ein Prädikatsexamen hat von einer ordentlichen Juristenausbildung, sitzt man nach dem Studium in so einer Privatkanzlei und macht so richtig Schotter, weil die wirklich einfach sehr, sehr teuer sind. Und wenn man in den USA zum Beispiel Prosecutors, also so eine Art Staatsanwalt, ne, die Fälle, die die bearbeiten, das machen die so 4, 5, 6 Jahre, um ein bisschen Praxiserfahrung zu bekommen und dann wechseln die in die Privatwirtschaft. Da bleibt keiner so wahnsinnig lange im Staatsdienst. Und es ist auch so, dass wenn der Staat irgendwas anfragt oder irgendwas möchte, da fühlt man sich nicht geehrt oder gebauchpinselt oder irgendwie dazu verpflichtet, diese Anfrage zu erfüllen, sondern tendenziell ist die Antwort erstmal immer nein. Also diese Idee, ich arbeite für den Staat und mache was Gutes oder gebe meinem Land irgendwie was zurück und sowas, im Staatsdienst eher nicht. Das ist dann so eine Patriotismus-Schiene, Militär und so, das ist eine andere Sache. Aber dass die Top-Juristen oder die Top-Leute in den Staatsdienst gehen, das ist irgendwie nicht der Fall. Und deswegen ist es auch so, wenn der Staat jetzt in eine Schieflage gerät zum Beispiel, das empfinden die erstmal nicht so als unmittelbare Bedrohung, weil man mit dem Staat sich nicht so identifiziert.
Hat das denn, glaubst du, eine konkrete Bedeutung für, man spricht das deutsch-amerikanische Verhältnis oder das deutsch das europäisch-amerikanische Verhältnis. Hat das Auswirkungen dafür? Hat das irgendeine konkrete Bedeutung?
Also wir haben ja jetzt alle die berühmte Schlagzeile gelesen mit Merkels Satz im Bierzelt sozusagen. Die Forderung, dass innerhalb Europas Deutschland eine Führungsrolle einnehmen soll, die wird ja aus den USA schon viel länger geäußert. Man hört das jetzt schon eine ganze Weile. Jetzt ist das natürlich 6000 Kilometer weit weg und sehr einfach aus den USA, das einfach zu fordern dort. Was ich denen dort zum Beispiel auch ganz oft erklären habe und was sie gar nicht wissen, ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, innerhalb der EU die 28 Länder erstmal auf eine Linie zu bekommen. Jetzt, das ist eine irrsinnige Diskussion. Und zweitens, dass es viele, viele von diesen Ländern gibt, die aus historischen Gründen, und das kann man ja sehr gut nachvollziehen, sich auch nicht sehr wohl damit fühlen, jetzt sich von Deutschland eine Führungsrolle irgendwie zu diktieren lassen, also sich von uns sagen zu lassen, wie lange es geht. Und das sind jetzt also alles Europäer sozusagen, aber wir haben halt eine ganz andere Prägung, ein ganz anderes Rechtssystem, andere kulturelle Prägung, andere Mentalität, als es eben die Amerikaner haben. Und wenn man das so zusammenfasst, also wir hatten einen ganz, ganz eindrücklichen Moment in San Francisco, als wir ausgestiegen sind, wir hatten so einen Uber-Fahrer, der uns wohin gefahren hat, der war übrigens vorher Rechtsanwalt und hat in New York das Nichtrauchergesetz mit durchgedrückt und ausgearbeitet. Also Berufsbiografien auch nochmal ein anderes Thema. Aber als wir ausgestiegen sind und der so mitbekommen hatte, dass wir Deutsche sind, hat er gesagt, passt gut auf euch auf, ihr seid jetzt die Anführer der freien Welt. Und das war schon ziemlich krass.
Take care, you are now the leaders of the free world.
Ungefähr so hieß es.
Das ist eine große Verantwortung, die Detektor FM-Redaktionsleiter Markus Enger zum Glück nicht tragen muss, aber zumindest hat er uns ein bisschen was davon erzählt, was er in den vergangenen 3 Wochen in den USA erlebt hat und erfahren und gehört hat. Trump-Gegner, muss man wirklich nochmal sagen, wie am Anfang hat er relativ viele getroffen, aber mit den Unterstützern war das nicht ganz so einfach. Danke für deine Eindrücke.
Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.